Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 ist auch dabei. Servus, Tobias.
Bonjour, hello. Was Hallo auf Albanisch heißt, weiß ich jetzt nicht. Schlechte Vorbereitung, aber hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Servus.
Stimmt, vielleicht müssen wir die Sprache noch lernen. Wir schauen heute zurück auf die Rennen in Gurgel. Zwei Slaloms haben wir gesehen und wir würden gerne auch gleich mit dem Samstag starten. Ich sag's von vorne weg, Michaela Schifrin hat das Rennen gewonnen. Fangen wir bei ihr an, vor Lara Colturi, zu der wir gleich kommen, und vor Camille Rast aus der Schweiz. Michaela Schifrin, sie steht jetzt bei 99 Siegen im Weltcup, bei 62 im Slalom, ihre Zahlen eigentlich. Und was ich jetzt ja erst drauf gekommen bin, Tobias, ja, wir haben gesagt, Killington, das wird dann wahrscheinlich der Ort sein, wo die 100 fallen könnten. Aber am nächsten Wochenende fahren ja die Männer sogar gar keine Rennen. Das heißt, all eyes on dieses Wochenende in Killington, all eyes on Killington. als ob sie es geplant hätte, das würde, es wäre alles angerichtet. In Gurgel ist mir vorkommen, Schifrin war deutlich gelöster im Ziel als sonst. Sie sagte auch, dass der neue Berg reingespielt hat, also die neue Piste, zum ersten Mal natürlich ein Rennen dort an Slalom ausgetragen von den Frauen. Dadurch viel Unsicherheit auch in der Vorbereitung auf dieses Rennen. Und sie hat gesagt, es schaut eh so easy aus, aber es steckt wirklich viel Energie dahinter, auch solche Siege einzufahren. Ja klar, es wirkt so leicht, weil es schon 99 Mal passiert ist. Und jetzt, ja, jetzt könnten die 100 fallen. Da sagt Schifrin, wenn es klappt mit den 100, nämlich in Killington, dann ist es wunderbar. Und wenn es nicht klappt, gibt es im Großen und Ganzen keinen Grund zum Weinen. Das fand ich super. Ja, kein Wunder, wenn du schon 99 Mal gewonnen hast. Musst eigentlich nicht enttäuscht sein. Aber jetzt natürlich alles irgendwie darauf. Ja, in Killington wenig Schnee aktuell. Deswegen hat der ÖSV auch zum Beispiel die Flüge verschoben. Fliegen erst am Donnerstag hin. Die Slalomläuferinnen sogar erst am Freitag mit der Anreise. Also wirklich sehr spät, weil eben dort kein Training wirklich möglich ist, kein Stangentraining und bereiten sich auf anderen Hängen vor auf dieses Wochenende. Zu Michaela Schifrin, magst du was sagen, Tobias, zu diesem 99. Sieg?
Ja, ich glaube, es war für sie schon dahingehend, du hast es angesprochen, sie hat gelöster gewirkt. Wir denken an Sölden, was im zweiten Lauf echt überhaupt nicht funktioniert hat. Und zwar nicht, dass ein grober Fehler oder irgendwas drin gewesen wäre, sondern es hat leistungstechnisch nicht hingehauen. Levi, wir haben es letzte Woche gesagt, da ist sie natürlich absolute Spezialistin und Expertin. Und wenn du dann an einen jungfräulichen Hang kommst, den die Damen noch nie gefahren sind, gleich die Startnummer 1, wir reden später über Linus Strasser, da ins Rennen gehst, dann ist das im Endeffekt jetzt schon für sie auch ein absoluter Formcheck gewesen. Wie gut bin ich denn überhaupt? War das wirklich alles so gut, wie ich mich vorbereitet hatte im Sommer, wo sie ja sagte, das Gefühl ist super, alles gut. Und dann passiert Sölden. Levi, Mai, das läuft ihr natürlich so rein. Das kann sie einfach. Und dann auf einer Strecke, die wirklich die Athletinnen noch nicht kannten im Weltcup. Und das Ding dann im Endeffekt so souverän am Ende des Tages auch zu gewinnen, trägt, glaube ich, dazu bei, für sie die Erkenntnis zu gewinnen, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, die Vorbereitung war gut und ich bringe es auf die Strecke und habe das an diesem Tag dann auch gezeigt. Und na klar hat sie, also ich weiß es nicht, aber wenn ich sie wäre, hätte ich natürlich diese 100 in Killington voll im Fokus. Mai, das ist ihr Zuhause. Sie könnte dort einen absoluten Meilenstein setzen. Und wenn sie nicht gewonnen hätte in Gurgel, hätte sie in Killington Riesenslalom und Slalom gewinnen müssen. Das ist eine andere Drucksituation, wenn du, Lukas, mir alten Tennisspieler, lieber zwei Matchbälle, lieber, nee. Jetzt verhaspel ich mich, glaube ich, gerade mit meinem Vergleich. Aber sie hat zwei Chancen. Also lieber zwei Matchbälle haben als nur einen. Da darfst du nämlich einen Matchball kannst du, da war ich doch auf dem richtigen Weg. Okay, gut. Sorry, langes Arbeitswochenende. Sie hat jetzt zwei Matchbälle. Ich glaube auch, dass das natürlich dann im Endeffekt einfacher ist, weil die Bühne ist bereitet und das in der Heimat zu schaffen. Sie als große Repräsentantin der letzten Jahre des US-Skiverbandes. Man sieht ja auch, was hinter ihr im Endeffekt passiert, dass eine Paula Molzer, eine Katie Henschen, die auch wieder ihr unheimliches Potenzial angedeutet hat, so viele andere, so viele junge Mädchen auch, die ihr nacheifern in ihrem Zuhause, nicht in dieser riesigen europäischen Bubble, in diesem Mikrokosmos Ski Alpin, wo quasi die Nationalitäten auch überfließen und übergängig sind. Nein, die USA hat dort mit ihr eine herausragende Stellung und das in der Heimat zu schaffen, diese Marke, das will sie natürlich so. Und durch Gurgel hat sie jetzt zwei Matchbälle und dadurch ist, glaube ich, die Erleichterung auch größer und anders. Also cool, wirklich wieder gut, wieder gut.
Gibt ja sehr viele Zuschauer normalerweise in Killington. Also es wäre eine würdige Bühne auf jeden Fall, ja. Ja, schauen wir uns an, ob die 100 eben schon dieses Wochenende fallen. Wir haben ohnehin gesagt, hier auch, es wird eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Ja, jetzt kommt schon sehr bald. Was aber auch eine nicht zu vernachlässigende Geschichte vom Wochenende ist, ist dieser zweite Platz von Lara Colturi. Ja? Damit hat sie Albanien aufs Podest gebracht. Die Geschichte ist wohl vielen Skifans ohnehin bekannt. Ich erzähle sie trotzdem kurz. Ihre Mama Daniela Ceccarelli, Olympiasiegerin für Italien gewesen, oder man ist ja Olympiasiegerin für immer. Und die hat für die Tochter quasi so ein Privatteam zusammengestellt. Und um dieses Privatteam auch durch die Mühlen eines großen Skiverbands wie dem italienischen sicherzustellen, hat man sich eben abgewandt von dem italienischen Verband und den albanischen kontaktiert. Da war der Weg ganz kurz. Ceccarelli war schon mit dem albanischen Verband in Kontakt, war dort Trainerin und das Überraschende an diesem Schritt war, dass wenn du noch jünger bist als 16 Jahre, kannst du den Verband wechseln ohne weiteres, ohne eine Zustimmung. Wir hatten diese Themen ja bei Broughton, bei Hirscher, diese Regularien, die es da braucht. Die Regel hat offenbar in Italien auch alle überrascht, weil sie plötzlich gesagt haben, so, wir fahren ab sofort für Albanien. Und ja, so ist es eben jetzt. Und das Schöne ist, finde ich, noch auf Wikipedia steht der Artikel, Daniela Ceccarelli ist die Trainerin der albanischen Nationalmannschaft. Ich glaube nicht, dass die so riesig ist, aber sie ist auf jeden Fall die Trainerin von Lara Colturi. Und Tobias, ich habe eine Frage an dich. Der Korab, ich habe nachgeschaut, ist der höchste Berg Albaniens, an der Grenze zu Nordmazedonien. Ich würde dich gern bitten, was glaubst du, wie hoch ist der Korab, der höchste Berg Albaniens?
Geh weiter, oder was du für Fragen stellst. Ja, gut,
Ja.
keine Ahnung. Ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich höre raus, dass er niedrig ist. Aus deinem Schmäh. Ich setze eine 400 mal an.
Es sind 2.751
Naja.
Meter. Es ist
Alter.
irre. Ja, voll. Da ist es gar nicht so weit weg zur Zugspitze zum Beispiel, ja. Aber es gibt, also ganz kurze Recherche hat ergeben, es gibt, glaube ich, wirklich nur ein Skigebiet in Albanien. Vielleicht gibt es mehrere. Ich habe nur eins gefunden mit ein paar wenigen Pistenkilometern. Vielleicht kann das Kulturi ändern, ja. Vielleicht löst sie da ein bisschen was aus. Aber na, die Geschichte ist natürlich schon Wahnsinn. Bis jetzt war ein neunter Platz das beste Ergebnis für sie im Weltcup. Jetzt ein zweiter Platz. Und Lara Colturi, die ist vor 10 Tagen, glaube ich, ja, Mitte November ist die 18 Jahre alt geworden. Die hat schon einen Kreuzbandriss hinter sich. Dieser Aufstieg wäre theoretisch noch steiler möglich gewesen. Und jetzt, ja, ist sie mit 18 Podestfahrerin. Ho hochgehypt, würde ich sagen. Es reden sehr viele über sie. Sie hat potente Sponsoren schon an Bord, ist Teil vom Red Bull Team. Und jetzt hat sie es zum ersten Mal gezeigt. Was sind deine Gedanken zu Lara Colturi und ihrer Vorstellung auch in Gurgel?
Ja, hatte sie schon hier auch immer im Hinterkopf, irgendwann mal drüber zu sprechen, was ist denn mit dem Wunderkind? Weil die Vorschusslorbeeren riesig waren und immens waren. Mit der Verletzung natürlich im Hintergrund konnte man jetzt zu viel noch nicht erwarten. Deswegen bin ich auch überrascht, dass sie es jetzt schon hinkriegt. Also am 15. November, wir nehmen am 25. auf, also sie ist gefühlt ja noch 17, jetzt erst ganz frische 18 Jahre. Das ist schon krass. Ich hatte mir auch immer überlegt, diese Thema Drucksituation, so einer jungen Athletin so viel auf die Schultern zu packen in dem Alter. Ja, das kann natürlich funktionieren, weil sie ist alles auf sie ausgerichtet. Man kann sie so trainieren und sie so auf die Profikarriere vorbereiten, wie es für sie natürlich ideal ist. Man muss auf nichts, was links und rechts und oben und unten passiert, Rücksicht nehmen, kann sich voll konzentrieren und fokussieren. Das erhöht aber natürlich auch den Druck. So, das heißt, man krempelt alles um, wechselt den Verband und sagt dann auch, okay, du musst das Ding jetzt im Endeffekt reißen. Das ist ein Teenager. Also weiß ich nicht, ob sowas immer ganz einfach auch gerade im mentalen Bereich dann umsetzbar ist. Und es ist auch so ein Projekt, mal über ehrgeizige Eltern. Wer von euch jemals Sport gemacht hat, wir kennen sie alle. Und ein Bruchteil der über ehrgeizigen Eltern haben dann den Erfolg für ihre Kinder erzielt, die Kinder eigentlich erzielen, die sie selbst erzielen wollten.
Ja.
Dieses Phänomen, dass die Eltern eigentlich die Karriere, die sie selbst nicht hatten, ihren Kindern dann auflasten, ist hier natürlich auch eine andere Konstellation, weil Daniela Ceccarelli natürlich auch selbst große Erfolge gefeiert hat. Ja, nichtsdestotrotz birgt so ein Konstrukt, so eine interessante Konstellation immer Risiken. Und ja, ich glaube, das war für alle im Projekt Kolturi eine riesige Erleichterung, was jetzt passiert ist in Gurgel, dass eben dieses Weltcup-Podium mal steht. Ich hoffe halt, dass man jetzt nicht überdreht, sondern den Aufbau behutsam und strategisch clever weiter angeht, weil diese Bereiche, die neue Schifrin, das sind wir wieder bei Michaela Schifrin, das nützt halt niemandem was. Weil wir reden von 99 Weltcup-Siegen bei Michaela Schifrin und wir werden die 100 hier sehen und erleben und die ist 29 Jahre alt. Also gehen wir mal, ich schaue zum Skispringen, mit dem ich mich auch intensiv beschäftige. Da ist Gregor Schlierenzauer mit 53 Weltcupsiegen der erfolgreichste der Geschichte. Also geht mal, checkt mal die Dimensionen. Wir haben uns so an Schifrins Erfolge gewöhnt, dass wir die Dimensionen überhaupt nicht mehr sehen. Und da immer mit verglichen zu werden, weiß ich nicht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Und deswegen muss man jetzt schauen, wie nachhaltig die ganze Geschichte ist, dass sie extrem gut Skifahren kann. Sie hat es ja im Juniorenbereich mehrfach gezeigt. Sie hat es auch jetzt gezeigt. Ihre Vielseitigkeit ist ja da. Sie ist Juniorenweltmeisterin im Super-G, fährt jetzt hier im Slalom, in einem sehr anspruchsvollen Slalom in Gurgel auf den zweiten Platz. Das Talent ist unbestritten. Die Frage ist, wie geht jetzt der Weg weiter? Aber dieses Ergebnis wird allen sehr, sehr gut tun und vor allen Dingen natürlich auch ihr, um zu sehen, dass sie es kann. Heißt es jetzt automatisch, wir haben einen Dauergast jetzt und da mischt jetzt jemand im Endeffekt den Weltcup auf? Denkt an Sölden 2019 zurück. Wer hat da gewonnen? Alice Robinson.
Ja.
Alice Robinson war 17 Jahre alt. Und dann haben damals auch alle gesagt, oh, ich hatte damals auch geschrieben, die neue Schifrin. Sorry, ist halt leider ein Journalistenreflex.
Und bist dann jetzt aber vorsichtiger, oder wie?
Naja, natürlich, klar. Weil so eine Erfahrung, Alice Robinson, auch bei Alice Robinson, Neuseeland, mehr oder weniger alles auf sie ausgerichtet. Und dann hat man auch schon gesagt, hey, für sie hat ja eigentlich die geilsten Bedingungen überhaupt. Sie ist im europäischen Winter, ist sie hier voll unterwegs. Und im europäischen Sommer ist der Winter in ihrer Heimat. Das muss der Jackpot sein. Ja. Das ganze Jahr, wo sie ist, Skifahren. Beste Bedingungen. Ja, aber wir alle wissen, dass Alice Robinson, sie ist noch 22, sie hat schon wirklich coole Erfolge eingefahren, aber dieser steile Weg durchgängig konstant nach oben, den man nach Sölden mit 17 Jahren gedacht hat, oh, da geht's ab, der ist nicht eingetreten. Also auch bei Alice Robinson war mal eine Phase, echt eine Durststrecke von knapp 2 Jahren rund um die Olympischen Spiele 2022 dabei. Da hat sie echt gestruggelt. Und da ist sie längst nicht mehr in die Sphären gefahren, in der sie als Teenagerin gefahren ist und in der sie jetzt so langsam sich seit dem Jahreswechsel wieder rantastet. Also man muss da vorsichtig sein und sehen, wie entwickeln sich solche Dinge. Geht's vielleicht in eine Schiffrin-Richtung? Kann sein, die ja auch als Teenagerin gewinnt und dann aber immer weiter gewinnt. Oder passieren vielleicht so Robinson-Entwicklungen, dass es punktuell funktioniert, dann braucht es wieder ein paar Rückschläge, um dann wieder besser zu werden. Oder, was ich nicht glaube, weil sie einfach zu gut ist, dass das ein One-Hit-Wonder war. So, muss man abwarten, aber das ganze Projekt ist so spannend und so interessant und hat jetzt im Weltcup einen ersten Fixpunkt gesetzt. Wohin? Naja, das ist so ein Pfahl, den schlag mal ein. Ich komme gerade vom Wandern aus den Bergen. Da steht dann ein Wegweiser und der zeigt mir 8 Wanderrouten an. Und welchen nehme ich und welchen nehme ich halt nicht? Das wird es am Ende sein. Ich habe mich heute verlaufen, ja. Ansonsten bin ich da, ja, ansonsten bin ich da eigentlich recht zielsicher unterwegs, weil ich meistens auch die Standardrouten laufe. Aber heute hat es sich was geändert und dann, zack, haben wir uns schon verlaufen, mein Hund und ich. Und deswegen sind wir ein bisschen ins Schwitzen gekommen am Ende. Aber
Wünscht man der
schadet ja auch nicht.
Lara-Kulturi nicht, ja, genau,
Wünsch
was sie
mir hier
sich
nicht.
verläuft. Na,
Wünsch mir hier nicht.
das sind wir ja bei der These von Guido Heuber, Eurosport-Kommentator, auch hier schon zu Gast gewesen. Der ist ja ein großer Verfechter davon, es kann nur funktionieren, so ein Einzelsport kann nur funktionieren mit der vollen Unterstützung und Begleitung von Eltern. Er ist ja felsenfest davon überzeugt, nennt da immer die Beispiele Schifrin, Christoffersen etc. Gibt es natürlich zuhauf. Und vor allem, wenn du da eben, ja, okay, in Italien hätte es schon einen wirklich gut funktionierenden Verband gegeben, aber ja, da war eben auch noch das Ziel, quasi sagt man so, dass sie schon früh auch Weltcup-Erfahrung sammeln sollte, eben Lara Kulturi. Auch deswegen ist man eben zu dieser Lösung mit Privatteam über den albanischen Verband gegangen und jetzt repräsentiert sie halt die Fahne Albaniens, ja, bei Rennen, die Flagge Albaniens, sollte ich sagen.
Genau, und da ist es ganz interessant, jetzt aus deutscher Perspektive mal zu sehen. Ich war vor einem knappen Monat an den CJD Christophorus-Schulen. Das ist ein Wintersportinternat in Berchtesgaden und habe da ein Gespräch, ein Interview geführt mit Charlotte Grandinger. Die ist 17 Jahre alt und hat bei den Youth Olympic Games Silber gewonnen im Slalom und ist in der Junioren-Weltmeisterschaft, ist sie Achte geworden, aber in dem Ranking rausgerechnet ist sie Weltmeisterin Slalom U18-Wertung geworden. Hab sie dann auch gefragt und sie hat gesagt, nee, erstmal in den Juniorenklassen bleiben und sich dann langsam herantasten, langsam heranarbeiten an den Weltcup. Sie denkt da auch noch nicht dran. Ganz sympathische junge Frau, die ein bisschen genervt war, dass ich sie aus dem Training rausgeholt habe. Also da sieht man schon so voll fokussiert, aber total sympathisch, alles gut. Wir haben uns gut verstanden dann. Und hatte dann auch Wolfi Mayer, den Alpinen Direktor, angesprochen. Wie schaut es denn aus? Wenn es im Slalom Optionen, Perspektiven, Plätze gibt, wirft man so eine Junge dann mal rein? Er hat gesagt, in dieser Saison auf keinen Fall. Das ist dann wiederum ein anderer Ansatz.
Schauen wir, wo mehr rauskommt, ja?
Ja, klar, aber da siehst du, die eine bleibt in der Verbandsstruktur und man sagt, man baut es behutsam auf und die anderen, die lösen sich aus den Strukturen. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, dass man im, oder kann ein Grund sein, dass man im italienischen Verband sagt, nö, wir machen das wie im deutschen Skiverband jetzt. Die wird da langsam herangeführt. Die sagen aber, let's go, try and error und dann steh auf und probier es wieder neu. Das sind halt Sportler, Wege, hat der Ski Alpin nicht exklusiv. Immer wieder verschiedene Ansätze. Wenn alles am Fließband und maschinell und nach einem Programm laufen würde, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich gar keinen Job, weil ja alles planbar wäre und wir keine Geschichten hätten, über die wir reden können. Aber für die Leute da draußen, glaube ich, auch gerade jetzt an zwei Personalien interessant zu sehen, die in einem ähnlichen Alter sind, wieder unterschiedliche, sind wir wieder bei meinen Wanderwegen, wohin biegt man denn ab? Was am Ende am schnellsten zum Gipfel führt oder überhaupt
Auf die
zum Gipfel
Gefahr hin,
führt, das wird man sehen, ja.
ja. Auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt noch eine riesige Klammer aufmache. In Norwegen sehen wir ja den Ansatz, dass du über sehr, sehr große Umfänge schon in der Jugend kommst, dann auch jung in den Weltcup geworfen wirst. Und wenn du halt ein Verfechter bist von, du hast im Leben nur x hunderte, tausende Skitage in dir und mehr gibt der Körper nicht her, dann bist du halt auch. So, wenn du das norwegische Modell quasi verfolgst, früher ausgebrannt, verbrannt, da geht dann nichts mehr als andere eben. Vielleicht im DSV ein behutsamerer Ansatz für eine nachhaltigere, längere Karriere, sei es wie es sei. Ja, das ist noch ein Gedanke. Ein zweiter, letzter Gedanke zu Lara Kulturi. Mir ist aufgefallen, sie fährt Blizzard. Mir fallen jetzt nicht auf Anhieb 20 Weltcup-Läufer und Läuferinnen ein, die Blizzard fahren. Ich habe jetzt einen Michi Matt, ist mir aufgefallen, an dem Wochenende fährt auch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man bei einer Marke ist, die sich auf nicht so viele Athleten und Athletinnen fokussieren muss, dass du da als Lara Kulturi doch eine sehr gute Unterstützung kriegst von der Skifirma. Ja, dass du da, ja, die besten Leute von dieser Skifirma eben zur Verfügung gestellt bekommst, ja.
Franziska Gritsch war, ich habe die Liste offen,
Ah!
war die einzige Starterin, die auf Blizzard auch noch unterwegs war.
Ah, schau, ja, die ist gewechselt,
Aber
genau, vorher,
ich
ja.
glaube, die Firma Blizzard wird anhand der aktuellen
Genau.
Leistungen da eher die Energie in Richtung Kulturi stecken. Guter
Ja.
Punkt, guter Aspekt.
Genau, ja. Ja, genau, so viel zu ihr. Und jetzt waren wir noch gar nicht bei Platz 3, bei Camille Rast, die nach vielen Rennen, wo sie die Podestplätze knapp verpasst hat, sehr, sehr erleichtert war in Gurgel, dass es geklappt hat mit Platz 3. Am Ende 57 Hundertstel fehlen ja auf Michaela Schifrin. Ja, 2 Hundertstel auf Kulturi, da hat sie eben schon geglaubt, na, nicht schon wieder, dass mir das passiert, um 2 Hundertstel da die Top 3 zu verpassen. Aber es hat geklappt. Camille Rast setzt da ihre ansteigende Formkurve fort. Unmittelbar vor Wendy Holdener ins Klassement gekommen. Tobias, du hast natürlich den Blick auf die Schweizer Frauen. Was ist da so aus Schweizer Sicht, ja, was bleibt von diesem Wochenende übrig?
Du hattest ja bei Srikka Ljutic von der Breakout-Season gesprochen. Bei ihr ist es
Ja.
fast ähnlich. Da sind wir im Bereich Breakout hier. Also alles, was sie an Top-5-Resultaten Januar 2022 in Schladming, aber das ist im Ski-Alpin ja Lichtjahre her. Also wenn wir über fast 3 Jahre sprechen, ist eine andere Welt.
Vorsicht, Lichtjahre ist nur eine Einheit für Distanz und nicht für Zeit, gell?
Oh je, Gott.
Ja, sorry,
Dann
da muss ich
alles klar.
genau
Na
bleiben.
gut, aber ich lerne nie aus, ja? Mit
Ja.
meinem Physiker hier, der Harald,
Ja, genau.
der Harald Lesch von Après-Ski, gell? Dann haben wir in Jasna im Januar Top 4, davor in Kranjska-Gora Platz 4, Soldeo Platz 5, Levi Platz 5. Und jetzt Platz 3. Sie ist 25 Jahre alt. Das ist oft ein Übergang auch, wir sind mal wieder bei der Weggabelung. Es tut mir leid, Leute, aber da gehen ja dann auch oft Karrieren in, entweder es bleibt so um die Mittelfeldsegment oder es gelingt so ein bisschen die Breakout-Richtung. Das scheint bei ihr einzutreten. Also, das ist sehr stabil, das ist sehr, sehr gut. Es liegt ein gewisser Druck natürlich drauf auf dem Schweizer Team, hat man auch gesprochen, mit dieser unsicheren Konstellation, Wendy Holdener. Und sie fährt das sehr stabil, sehr konstant. Und ja, ist eine coole Geschichte. Ist super wichtig für die Schweiz, fürs gesamte Team, dass du jetzt nicht nur sie da mit drinnen hast und so ein bisschen Druck auch von Wendy Holdener genommen wird. Und ja, total verdient, ist Zeit geworden. Und ja, coole Geschichte. Michaela Schifrin ist ins Ziel gekommen, in Gurgel. Und dann ist es ja so, da kommen ja dann die zwei anderen, die noch auf dem Podium sind. Da hat die sich umgeschaut, hat so, was? ihr zwei? Und
Ja.
hat sich mega gefreut, so, hä, was geht denn hier ab? Da
Ja.
turnen ja normal immer die üblichen Verdächtigen um, ja.
Genau. Das ist ein guter Punkt, weil eben Camille Rast sticht jetzt da rein in diese Lücke, wo vielleicht ja, die sich vielleicht jetzt aufgetan hat, eben mit einem Fehlen von Völlhofer, mit einer Anna Sven Larsson, die noch nicht in Topform ist, die auch schon Rennen gewonnen hat, mit ja, okay. Katharina Lienzberger, ja, zählt auch zu den Top 7, aber das meine ich eben, ja. Da tut sich eine Lücke auf, und ja, die geht da rein. Also wir hatten ja Zeiten, wo Vlhova Schifrin eine Bank waren auf die Top 2, dann 3 Sekunden Abstand und dann vielleicht der Platz 3, ja, das war die Phase, wo Lienzberger Dritte wurde. Dann gab es eine Lena Dürr, die immer Dritte wurde. Und da gab es nicht viel Abwechslung. Dass wir jetzt sogar gleich 2 Premieren-Podestplätze haben, ist etwas Außergewöhnliches für Frauenslaloms.
Im Slalom, ja, vor allen Dingen. Und im Frauenslalom gut gepasst. Und ja, coole Geschichte, freut mich total. Und sie bestätigt einfach, dass diese stetige Entwicklung, dieser Prozess bei ihr tatsächlich einsetzt und wirkt. Und ja, ein bisschen leid getan. Ich meine, wenn die Holdener wird es ihr vergönnen. Ich glaube, es ist so eng ist das Team schon auch aufgestellt und zusammen. Aber mei, wenn die Holdener auf dem Podium nach all der Vorgeschichte, nach Levi, wo man schon gedacht hat, so, ah, das wird wahrscheinlich Zeit brauchen bei Wendy Holdener, bis sie wieder im absoluten Top-Segment unterwegs ist. Nö, 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 nö. Die Wendy hatte Bock und die ist voll befreit gefahren und fährt hier einen vierten Platz ein. Lag zur Halbzeit auf Podestkurs noch, aber ja, sie war ja echt nah dran an Schifrin, gell?
Ja,
Das ist.
die ist Bestzeiten gefahren in den ersten zwei Sektoren im ersten Lauf. Also die ist ja da, der hat ja da einen Vorsprung gehabt, ja, bis zur Hälfte des Rennens, ja.
Ja, und das auch auf dem Hang und ja, sie ist immer noch so ein bisschen in der Comeback-Phase. Wow, richtig gut, richtig stark und auch mit einer Melanie Meillard, die wieder in die Top 10 fährt als Zehnte, baut sich da ein schönes Team auf und diese Thematik, die wir angesprochen haben in Sachen Schweiz, die im deutschen Skiverband noch viel eklatanter zutage gekommen ist an diesem Wochenende, die kannst du so natürlich ein bisschen abfangen. Und du als Österreicher wirst auch wissen, wovon ich spreche. Wenn die eine halt auslässt und du sonst niemanden hast, da wird's schnell ungemütlich. Und sie haben jetzt hier tatsächlich, wenn alle gesund bleiben, ihr Potenzial abrufen, sind das drei Kandidatinnen auf jeden Fall für die Top 10 und perspektivisch natürlich auch fürs Podium. Deswegen kollektiv wirklich, wirklich gut. Und ja, da wird man sehr tief, glaube ich, durchatmen. Und die große Übergeschichte ist natürlich das erste Podium für Kamil Rast, aber die Leistung von Wendy Holdener stelle ich tatsächlich auf ein Level. Sehr starkes Wochenende, wirklich gut.
Ja, ich komme zu den Österreicherinnen. Katharina Lienzberger habe ich angesprochen, mit Platz 7 das beste ÖSV-Ergebnis von diesem Wochenende geholt. Der zweite Lauf war nicht so gut. Das war der erste Slalomlauf von ihr in dieser Saison, der nicht geklappt hat, würde ich sagen, weil sie war Dritte zur Halbzeit. Das hat schon wieder sehr gut ausgeschaut. Es gab auch Vorberichte über sie. Also man merkt wieder, es wird wieder mehr über sie geredet. Es gab Vorberichte nicht nur im ORF, auch auf Eurosport ist sie ein bisschen ausführlicher interviewt worden in der Vorberichterstattung. Also man merkt, da ist natürlich auch eine super Geschichte. Die war eben eine, die in der Ära von Michaela Schifrin und auch Petra Vlhova es dann geschafft hat, einmal die Kugel sich zu schnappen. Ja, in den letzten 10 Jahren ging die Kugel sonst nur an die zwei, aber Liensberger eben in dem Jahr, wo sie so super drauf war, auch noch Slalom-Gold geholt, dann teilweise meilenweit entfernt gewesen von dieser Form. Sie nähert sich da wirklich wieder ran, eben schon in Levi am Podest gestanden, realistische Medaillenkandidatin plötzlich auch wirklich für die Heim-WM im Februar. ist noch lang hin, noch einige Rennen bis dorthin, aber ja, ein Durchgang sehr gut, der zweite Durchgang, ja, 14 beste Zeit, deswegen zurückgerutscht auf Platz 7, okay, ja, finde ich nicht so schlimm jetzt. Ich fand, das war trotzdem eine Bestätigung von dem, was sie uns in Levi gezeigt hat. Naja, Katharina Truppe ist ausgeschieden, die kommt überhaupt nicht in Fahrt auch in diesem Winter. Auch die kommt, wenn man böse ist, könnte man sagen, vor allem in Interviews kommt sie in Fahrt, aber nicht auf der Piste. Ja, immer erfrischend, wenn man es dann, weil sie sehr ehrlich ist, eine ehrliche Haut, aber ja, leider hat es da nicht geklappt. Kathi Huber hingegen hat sie konsolidiert nach dem Ausfall in Levi, ja, Platz 12, zweitbeste Österreicherin, vor allem im zweiten Lauf noch ein bisschen verbessert, das ist sicher ein gutes Gefühl. Und dann Katharina Gallhuber als 16. Ja, bei der würde ich mir wünschen, dass sie ohne Schmerzen Skifahren könnte, weil dann glaube ich, wäre da viel mehr drin, auch schon mal bei Olympia eine Medaille gewonnen. Aber dass sie ohne Schmerzen Skifahren kann, wünscht sie sich wahrscheinlich am meisten. Hoffentlich geht das irgendwie gut, dann glaube ich, wäre da noch viel drin. Auch sie schon lange dabei bei dem ganzen Zirkus. Ja, vielleicht wird das noch einmal was. Und ja, Tobias, Lena Dürr, diesmal das Podium verpasst. Wie ist sie aus diesem Wochenende rausgegangen?
Ganz kurz noch zum ÖSV. Ich habe dann, wie immer, wenn die Top-Läuferinnen, Top-Läufer durch sind, lasse ich natürlich noch weiterlaufen, was so hinten passiert. Und ganz kurz war ich kurz vom Herzkasperl, weil von einer Kathi Stock die Rede war. Zweiter Weltcup-Einsatz. Da dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Wieder eine Katharina. Dann war ich sehr erleichtert, dass sie Katrin heißt.
Katrin, ja. Ja.
Gut.
Knapp vorbei.
Das war noch mein Punkt. Sie hat die Qualifikation verpasst. Wie auch Nathalie Falch. Also, man gibt den Jungen da schon auch die Chance. Man hat natürlich den Platz auch, was die Startplätze angeht. Finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Und vielleicht ist für Liensberger gar nicht so schlecht, Lukas, dass das jetzt nicht gleich wieder Richtung Podium, Richtung Sieg und sowas geht, weil das geht mir arg, arg schnell von der Gescholtenen wieder zur großen Hoffnungsträgerin, so einer, die auf einem Level steht mit allem, was so hinter Schifrin passiert, mit Lena Dürr und so weiter. Ah, das war halt echt, dafür waren die letzten eineinhalb, zwei Jahre nie überhaupt nicht. Geben keinen Anlass dafür, nach einem guten Rennen in Levi zu sagen, ah, da ist sie wieder und ist wieder zurück. Aber sie ist dabei. Und das ist, glaube ich, in Summe dann wichtig. Ich habe jetzt Zeit, über den ÖSV zu sprechen, weil im DSV leider nicht so viel los war. Emma Eicher ausgeschieden. Setzen wir mal das erste D. Ich hoffe, dass nicht so viele dazukommen wie in der letzten Saison, wo wir da ja zweistellig waren, was nicht beendete Rennen angeht. Mai kann passieren, gerade auch auf so einem Hang. Wir haben es ja allenthalben gesehen, das ganze Wochenende über, gerade auch bei den Männern, was wir für eine hohe Ausfallquote hatten. Und du musst im Slalom mehr oder weniger ans Limit gehen, wenn du Ambitionen hast, ganz vorne reinzufahren. Und das kann sie, das hat sie nicht nur in Levi jetzt gezeigt, dass sie das drauf hat. Und ist ja ausgeschieden. Mai, Jessica Hilzinger, die hatte Phasen drin, wo ich echt Hoffnung hatte, dass ich da was stabilisieren kann Richtung Top 20, Top 15. Zweites Rennen, zweimal keine Punkte. Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Gerade die zweite Reihe im Deutschen Skiverband hatte ich auch die Coaches und den Wolfi Meier gefragt und sie sehen die natürlich auch, aber irgendwie kriegt man es da nicht hin, hinter den absoluten Top-Leuten. Emma Eicher als Ausnahme, die ein Riesentalent ist, aber diese bissel alteingesesseneren, die schon Erfahrungen auch und so haben, dass die den nächsten Schritt machen, man kriegt es nicht hin. Und es ist frustrierend, weil dann ruht und basiert wieder alles auf einer Person. Das ist halt wieder Lena Dürr gewesen, die insgesamt schon sagt, sie nimmt es mit, das ist okay, sie ist eigentlich ganz zufrieden. Aber findet natürlich Punkte, wo sie sagt, ah, da liegt noch ein bisschen Zeit, da wäre was möglich gewesen. Gerade im Steilen hat es nicht so ganz hingehauen. Sie hat auch gesagt, ah, es hätte ein bisschen Probleme, dass die Strecke schlägig war und sie das nicht so ganz hinbekommen hat, den Übergang raus in die letzten Passagen. Der war mega gut. Wenn das noch ein paar Tore weitergegangen wäre, dann wäre, glaube ich, das mit dem ersten Podium für Kamil Rast schwierig geworden. Da war Lena unglaublich, unglaublich gut und schnell unterwegs. Und deswegen steht in Summe jetzt ein fünfter Platz. Das ist ein stabiles, konstantes Rennen. Sie ist voll dabei. Sie ist eine Kandidatin fürs Podium in jedem Slalom. Wenn es Schifrin zulässt, ist sie auch tatsächlich eine Siegkandidatin, weil mit der Abwesenheit von Petra Vlhová, die dann natürlich auch Zeit brauchen wird, ist hinter Schifrin alles offen. Und da kann es wirklich unglaublich schnell gehen. Bisschen Parallele zu den Herren, dass in einem Jahr, in dem Clément Noël nicht so fährt wie momentan, immer alles offen war und keiner sagen konnte, wer gewinnt denn heute. Und zu diesem großen Topf gehört sie voll dazu, ist voll dabei, kann sich auf sie einfach auch verlassen. Auch die Ausfallquote ist super gering von ihr. Und deswegen kann ich das sagen, total zufrieden, wenn wir ein Top-5-Resultat für den DSV stehen haben. Gut. Und die Emma Eicher, das kann und darf passieren. Nur bei Sachen Unterbau, da verliere ich langsam den Glauben. Und zwar nicht nur bei den Damen.
Ja, hoffentlich ändert sich das bald, ja, vielleicht auch hoffentlich schon im Lauf dieser Saison, ja. So viel vorab zum Samstag. Ich würde sagen, du hast ihn ja auch schon jetzt erwähnt, kommen wir zum Sonntag und zum Sieger vor allem, Clément Noël. Er wackelt, aber er fällt nicht, wäre so irgendwie meine Beschreibung zu diesem zweiten Lauf vor allem. Der Nimbus, den er hat, dass er ja nicht konverten kann, Rennenglisch, dass er eine Halbzeitführung nicht verwandeln kann in einen Sieg. An dem arbeitet er, dass er das los wird. Es war jetzt der 12. Sieg für ihn im Weltcup. Es sind alles Slalom-Siege. Er fährt fast ausschließlich Slaloms. Und er hat es auch selber angesprochen, dieses Thema. Also es werkelt schon in seinem Kopf. Er hat nach dem Rennen gesagt, ja, mir ist das bewusst. Es ist doch immer wieder im Kopf Rennen, die er zur Halbzeit angeführt hat, wo er dann ausgeschieden ist. Das ist ihm alles bewusst, aber ja, er hat es jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison gezeigt, dass wenn er gut drauf ist, dass er auf jeden Fall siegen kann. Er hat das Rennen natürlich gewonnen mit dem Vorsprung, den er sich im ersten Lauf schon herausgefahren hat, auf die Top-Gruppe, auf den Rest der Top 7 eigentlich, hat er ja mehr als eine Sekunde gehabt. Das war dann Christopher Jakobsen, na gut, der auch nicht unbedingt. Das waren dann andere Leute wie Atle Lee McGrath, Start Nummer 11, die dann noch ein bisschen näher drankommen sind. Aber ja, also so hat er es gewonnen. 20. beste Laufzeit hat dann trotzdem für den Sieg gereicht. Auch nicht alltäglich vielleicht, dass man mit dieser zweiten Laufzeit noch zum Sieg fährt. Clément Noël vor Christopher Jakobsen gewonnen. Ich habe Christopher Jakobsen im Bericht beim Standard einen Hochrisikofahrer genannt, der ja vor allem mit der hohen Ausfallquote bekannt ist, den Skifans. Und eben Atle Lee McGrath den dritten Platz eingefahren. Ja, es ist ganz klar, Clément Noël ist die Nummer eins. Jetzt sagen viele auch, das war er eh schon auch die letzten Jahre über, er hat es nur nicht ins Ziel gebracht. Vorerst tut er das. Aber wie gesagt, ich finde, es wird ihm noch länger begleiten, diese leichte Unsicherheit, die man hat, auch wenn er führt nach dem ersten Durchgang, schaut man sich das schon an, weil man sich da nicht ganz sicher ist, ob das gut geht. Was sind deine Gedanken zu den Top 3 oder vielleicht auch zu Clément Noël?
Ja, die Ausgangslage ist halt eine andere. Wenn du was zu verlieren hast, gerade mit so einem großen Vorsprung, wenn der Vorsprung super gering ist, gehst du anders ran und weißt, ich muss voll riskieren, taktieren ist nicht heute. Aber wenn du fast eine Sekunde mitbringst, natürlich auch siehst, wie sich das dahinter entwickelt, das waren fast 1,5 Sekunden Vorsprung, die er vor Jakobsen, der in dem Moment, wo Noël startet, ins Rennen geht, fast 1,5 Sekunden. Das ist eine Welt. Dass man da ein bisschen anders rangeht, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dann verwaltest du Dinge und willst sie nach Hause bringen. Gerade mit der Vorgeschichte also der war ja zwei, dreimal, hui, da wäre der wirklich fast draußen gewesen. Also das hat er echt gut gerettet und dann gut durchgezogen. Und dann ist es eine Komplexgeschichte, zwei Läufe. Im ersten so ein Statement gesetzt mit dieser sehr niedrigen Startnummer, die nicht unbedingt ein Vorteil war, gerade am Anfang. Und oh, gut, innerhalb des Teams tut sich was mit Steven Amier, der uns zum zweiten Mal in Folge ein Top-Resultat liefert, der das Podium relativ knapp verpasst. Und die sind eine Altersstruktur, Noel Jahrgang 97, Amier 98. Und dass es so eine interne Dynamik dann auch gibt, hat er auch die letzten Jahre nicht so gehabt. Ist gut, ist wichtig. Und wir hatten es letzte Woche gesagt und der erste Durchgang, wenn ihm alles aufgeht, alles passt, Material, Setup, seine Leistung, Bedingungen, ist er eigentlich. Ich habe ja Broughton noch gesagt, aber ja, also so ist er der erste Durchgang, so ist er nicht zu schlagen. Das
Ja,
ist wirklich brutal.
das
Und
war.
mit jedem Rennen, wo er das abschüttelt, diese Geschichte, dass er es nicht durchzieht und nicht in zwei Läufen durchbringt, mit jedem Rennen, in dem es ihm gelingt, fällt das Ding wahrscheinlich auch wieder ab. Und es ist sehr früh in der Saison, aber wenn er jetzt schon so ein Selbstvertrauen aufbaut und so viele Punkte schon mitbringt auf die vermeintlichen Hauptkonkurrenten, was die kleine Kugel angeht, da hat er schon echt Statements jetzt gesetzt, was diese Richtung angeht.
McGrath hat dann später gesagt, Noel fährt in einer eigenen Liga. Ich sage ja, das tut er, wenn er eben unspektakulär runterkommt. Und das ist ihm im zweiten Lauf nicht ganz gelungen, eben einige Fehler. Ich glaube, dann auch ein bisschen an Stress kriegt. Ich habe Fehler gemacht ob das so reicht, dann wieder mehr riskiert, dann wieder aufs Tempo gekommen, dann wieder ein kleiner Fehler dabei. Also es war ein Auf und Ab irgendwie, aber wie gesagt, er hat es ins Ziel geschafft. In einer anderen Liga fährt auch Manuel Feller in einer Liga, nämlich mit unter anderem Marcel Hirscher in diesem Rennen, mit Lukas Broughton, mit Johannes Strolz, mit Marc Rochard. Sie sind alle ausgeschieden in diesem Rennen. Wir kennen das aus Slaloms. Da ist eben einfach ich würde sagen, ab Startnummer 16 gehen alle volles Risiko und riskieren alles, um in diesen zweiten Lauf zu kommen. Das sehen wir jetzt schon seit Jahren eigentlich. Da gehen alle viel Risiko. Die Ausfälle im zweiten Durchgang sind dann deutlich geringer. Die Anzahl der Ausfälle nämlich im zweiten Lauf hat es überhaupt keinen gegeben. Ja, der Fehlstart ist perfekt bei Manuel Feller. Drei Rennen, drei Ausfälle. Er hat ein bisschen gescherzt drüber im ORF, dass es ja nur Taktik ist, wobei auch nach quasi der dritten Nachfrage hat er dann irgendwie versucht, nochmal eine andere Antwort zu geben und gesagt, naja, vielleicht ist es ja nur Taktik, jetzt die Erwartungen runterzuschrauben. Es gibt ein warnendes Beispiel, würde ich meinen, mit Johannes Strolz, der erinnern wir uns zurück, der war unter den drei schnellsten Slalomläufern der Welt locker, ehe ihm diese Serie an Einfädlern und an Ausfällen passiert sind. Und das kann nagen an einem, der tut sich nach wie vor schwer, dass er dort wieder hinkommt. Ja, so leicht ist es nicht. Auch ein Christopher Jakobsen, das ist vielleicht ein anderes Beispiel, der es aktuell ja gut runterbringt und gut zeigt, dass er auf jeden Fall Podestfahrer ist, regelmäßiger. Ja, einmal ist wurscht, würde ich sagen, zweimal okay, dreimal, ja. Feller hat das gleich auch analysiert, eine Haarnadel, da ist er eingefädelt, zu hoch. Er wollte wirklich Höhe gewinnen, indem er früh einlenkt, ein bisschen zu früh. Er hat das sofort gewusst, woran es liegt. Das ist für mich ein gutes Zeichen, nicht? Also es ist ja nicht aus heiterem Himmel passiert, er weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat. Deswegen ist so ein bisschen mein, ja, soll ich sagen, Hoffnungsschimmer, dass das nicht an ihm nagt. Der Trainer hat auch sie hingestellt und gesagt, das wird nicht am Feller nagen. Wenn ich Fellers Trainer wäre, würde ich auch im ORF sagen, das nagt nicht an ihm, weil alles andere wäre ja lächerlich. Aber ja, werden wir natürlich genau beobachten und man wird drauf schauen, wie es ihm jetzt geht. Nächstes Rennen ist dann ein Riesenslalom in Beaver Creek. Den macht er auch mit, Manuel Feller. Ja, vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Riesenslalom-Schwünge, wieder fahren mehr und weniger Slalom-Tore und dann kann das was werden. So bleibt Fabio Gstrein als neunter bester Österreicher. Wir haben Dominik Raschner auf Platz 12. 12, Adrian Pertl auf Platz 20, Joshua Sturm 25, Michael Matt 29, so geht's dahin, so ist es und auch nicht mehr aktuell, mehr ist aktuell nicht drin als ein 9. Platz, Fabio Gstrein, da hofft man und hofft man, man sagt schon seit Ewigkeiten, wenn da alles gut geht, er hat es uns noch nicht gezeigt, dass einmal alles gut gehen kann in zwei Läufen, in zweimal mindestens 60 Toren, die so ein Slalom hat, in 120 Toren muss er das einmal beweisen, dass er wirklich fehlerfrei durchkommen kann. Der ärgert sich natürlich am allermeisten davon. Er wohnt dort in dem Tal, wo das Rennen in Gurgel stattfindet. Ja, er muss es uns noch beweisen. Vielleicht beweist er es uns bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterclem. Vielleicht hebt er sich das auf. So bleibt er eben dieser Fahrer, der jetzt ist, in der zweiten Startgruppe. Da zwischen 8 und 15, das ist aktuell sein Gefilde, in dem er sich bewegt. Tobias, wir sind vom Linus Strasser höhere Gefilde gewöhnt. Er hat den zweiten Durchgang verpasst. Was war los? Was ist da passiert?
Es hat keinen Spaß gemacht, hat er gesagt. Also Start Nummer 1, Piste, reden wir gleich noch drüber, ist besser geworden im Laufe der Zeit. Also wir haben deutlich gesehen, ja, dieses Clément Noël-Ding, das wird ihn, glaube ich, schon ein bisschen nachdenklich stimmen, weil der mit der Start Nummer 2 direkt danach so ein Ding raushaut, ja. Und da steht dann 3,16 Sekunden. Da dachte ich so, wow, was ist denn hier los? Aber man hat es im Ziel, er hat im Ziel schon, er setzt die erste Zeit und im Ziel die erste Reaktion, völliges Kopfschütteln, völlige Enttäuschung. Der hat von Anfang an gemerkt, dass die Dinge hier für ihn nicht passen und sein Zitat, es war richtig bitter, ich habe gleich oben gemerkt, dass ich dem Ski nur hinterherfahre. Also das war auf der Strecke, was die Materialabstimmungen, die ist ja so kleinteilig und da fängt es ja beim Ski an und geht ins Tausendstel über, dass wirklich alles zusammenpassen muss. Und das hat eine große Rolle gespielt an dem Tag und das hat für ihn nicht funktioniert. Und ja, das ist dann natürlich den zweiten Durchgang nicht zu sehen, ohne Riesenbock. Das bei Linus Strasser, sehr lange her, dass das im Endeffekt so der Fall war, und der ist ja relativ deutlich ausgeschieden. Also es war bei Anton Tremmel, da war es dann eine Hundertstel, die gefehlt hat, was immer bitter ist. Aber bei ihm war es doch sehr, sehr deutlich, dass es nicht geklappt hat. Und boah, bitter, aber mei. Er hat in Levi schon gezeigt, dass er eigentlich dabei ist. Der Saisonstart war die letzten Jahre immer ein bisschen schwieriger. Und ja, jetzt gibt's dann auch die nächsten Chancen. Ich glaube, er geht auch in die USA, auch gut. Andere Gedanken, ähnlich wie Feller auch. Und da mal was anderes sehen, anderen Schnee und Schwünge fahren, trainieren. Sölden lief ja gut auch für ihn. Also Riesenslalom, da so ein bisschen nebenbei mitnehmen. Alles kein Drama, kann passieren, sollte nicht zu oft passieren. Und ja, im Richtung Januar, Richtung WM geht's dann eh ab. Da muss ich mich korrigieren. Hat's, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass der kleine Kugel, das wird er verschmerzen können. Bin nochmal die Interviews durchgegangen von der Einkleidung und da wurde gefragt, entweder Weltmeistertitel oder kleine Kugel, und hat er gesagt, kleine Kugel. Also, auch uns passiert mal ein Einfädler im Kopf. Seht's uns nach. Kommt tatsächlich dann mal vor. Ja, und der Rest, das immer wieder bei Thema Unterbau. Brücke zu den Frauen. Sebi Holzmann verspielt seine Optionen auf gute Startplätze immer mehr. Zweites Rennen, wieder nicht im zweiten Durchgang. Er war mal im Bereich Top 20, Top 15. Hatte man gehofft, dass er das stabilisiert mit vielleicht sogar Tendenz noch nach oben. Kein guter Saisonstart, muss man leider so festhalten und bilanzieren. Ja, Anton Tremmel, da war schon wichtig, mal in die Punkte zu fahren, auch mit Startnummer 47 auf einer Piste wie jetzt in Gurgel, da geht das, aber wir werden Rennen sehen, da hast du jenseits der 40 keine Chance mehr. Und so wird's halt nicht besser, wenn du wieder keine Punkte holst. Genau, Alex Schmid, der war ursprünglich gar nicht vorgesehen fürs Team, ist dann aber noch mit reingerutscht, jetzt auch im Hinblick auf Beaver Creek. Er mit seinem Riesenslalom als Spezialdisziplin. Mai Sölden ist schon wieder einen Monat her, darf man auch nicht vergessen. diese extrem lange Pause für Riesenslalomfahrer, die man zwischen Sölden und dem nächsten Weltcup im Riesentorlauf hat. Da hat er jetzt einfach genutzt, um zu sagen, hey, so eine cool präparierte Strecke, keine weite Anreise, nehme ich mit. Dass er die Quali da recht deutlich verpasst hat, ist zu vernachlässigen. Und ja, Thema, wenn die Nummer 1 auslässt und nicht durchkommt, schaut sehr, sehr, sehr dünn aus. Und da sind wir wieder beim Thema Unterbau. Und wenn ich jetzt hier die Entwicklungen schon wieder sehe zum Saisonstart, alle sagen, wir haben es erkannt, alle sehen es natürlich. Klar, mit Fingerschnipsen kannst du sowas nicht ändern, aber so, wenn das nicht hinhaut, wird es schwierig. Und ja, schaut euch die Nationenverteilung an. Also der Slalom ist halt, da können echt viele Nationen inzwischen auf einem krassen Niveau mithalten und haben alle ihre Läufer gesetzt, die da mitfahren können. Frankreich, Schweden, Norwegen, Schweiz, Großbritannien, Eduard Hallberg, der junge Finne, wieder in die Top 10 gefahren. Armand Marchand aus Belgien, Elfter. Ja, bei dem Marchand steht auch natürlich die, klar, haben die viele wohnen und haben in Österreich am Internat und so weiter oder in Norwegen gelernt. Aber da stehen nun mal die Nationen. Samuel Kolega, der super unterwegs war im ersten Durchgang, dann noch 16. wird im zweiten Durchgang. Also dir wird da nichts geschenkt. 0,000 im Herrenslalom. Und ja, deswegen, wenn der Linus auslässt, haben wir ein Problem.
Und das war auch der Tenor in der Schweiz, wo es ein bisschen drum gegangen ist, wenn der Meyer nicht wäre, wäre das auch eine Blamage gewesen. Loïc Meyer, bester Schweizer auf Platz 5, diesmal nach seinem Podestplatz in Levi. Also der hat sein Rückenthema im Griff, ist natürlich mittlerweile auf einem Niveau angelangt, wo ein fünfter Platz ihn nicht Salto schlagen lassen wird vor Freude, aber so ist es. Und ja, Marc Rochard, ausgeschieden, im ersten Lauf schon. Jetzt meine vollste Konzentration auf Tanguy Neef. Guter erster Lauf, neunter und dann fehlerhaft in der Entscheidung. Danke für die Zuschriften, dass ich den richtig ausspreche. Im OF heißt Tanguy Neef oder Tanguy. Hab's aber auch nicht richtig gehabt letztes Mal. akrobatisch durch die Vertikale gemogelt im zweiten Lauf. Herrlich. Also da gab es ein paar richtig gute Zeitlupen und Neef ist da richtig. Ich glaube, der war der Beste. Weil das wäre sie nicht ausgegangen, dieses erste Doppeltor. Dann hebt er den Innenski an und kommt doch durch. Ja. Und ich wünsche dem Herrn Neef, dem Tang Guy. Ich wünsche ihm viel Glück auf der Suche nach einem Sponsor. Sein Fragezeichen ist irgendwie schimmert und glitzert sogar ein bisschen. Er hat das geschickt gemacht. Es fällt auf jeden Fall sehr auf. Hoffentlich findet er bald einen Sponsor, der ihn da unterstützt. Jedenfalls Platz 22 ist es jetzt geworden, zurückgefallen im zweiten Durchgang. Ja, wir haben aus Schweizer Sicht sonst eben Loïc Meyer, der Fünfte. Daniel Juhl ist 13. geworden. Ja, auch der hat schon Rennen gewonnen, mehrere. Luca Erni 24. Und Ramon Zehnhäusern war der Letzte, der es noch geschafft hat in den zweiten Durchgang. Super Ausgangslage. Start Nummer 1 im zweiten Durchgang und dann hat er den 30. Platz verteidigt und wurde 30. Ja, hat sich da nicht verbessern können. Vielleicht hat es auch mit der Piste zu tun. Jetzt kommen wir zum meistgehypten Sportler in diesem Podcast, nämlich Henrik Christoffersen. er hat auf die Piste geschimpft, auf Eurosport. Der hat gemeint, das ist ja sogar gefährlich. Was hat er gemeint? Es ist ein bisschen wärmer gewesen als am Samstag noch. Und dadurch gab es weiche Passagen und dann wieder rutschige, harte Passagen. Da wurde zu wenig gemacht, war sein Vorwurf. Zur Piste, man hätte da mehr wässern müssen, man hätte da schauen müssen drauf, dass das eine eisigere Piste wird. Bist du zufrieden mit dem Wochenende von Christoffersen und vor allem, wie er sich nach dem Rennen geäußert hat, nach Platz 6?
Der gute Saisonstart hat Spuren hinterlassen bei meinem Freund Henrik Christoffersen, weil er das relativ ruhig und so ein bisschen mit Charme und auch mal mit einem Lächeln und so weiter kommuniziert hat. Wenn der Saisonstart nicht gut gewesen wäre und da ist keine ordentliche Piste, Hätte es aber gescheppert, liebe Leute.
Ja.
Ja, du, insgesamt, er ist wirklich gut drauf. Sie müssen in Sachen Setup schon ein bisschen was finden. Gerade, also die Steigerung immer Richtung zweiten Durchgang ist ja offensichtlich bei ihm. Also irgendwie
Voll, also ja.
muss besser laufen im ersten Durchgang, was dieses Materialthema angeht, weil immer von jenseits der 10, das geht halt auch nicht immer gut, ja. Und deswegen ist ein sechster Platz in Anbetracht der Umstände, und er ist nicht so weit weg vom Podium, also auch da fehlen 26 Hundertstel, das ist nicht so viel, aber da muss was passieren, weil das geht nicht immer gut. Nichtsdestotrotz, Platz 6 ist gut. Er teilt sich jetzt die Führung im Gesamtweltcup mit Clément Noël. Also da sind sie auf einem Level. Deswegen noch
Tobias
alles
hat
in
einen
Ordnung.
Grinser im Gesicht, super, ja,
Ja,
er
cool.
ist zufrieden.
Mitnehmen, was geht, so lange wie es
Ja.
geht. Und denk an Marco Schwarz, wie du hier rumgelaufen bist. Du warst in unserem Videocall. Also die Brust war so breit, dass ich dich kaum noch im ganzen Bild gesehen hatte zur Hochphase. Dann
Ja. Ich habe Muskelmasse zugelegt, mein
Ja,
Lieber, ja.
sei mir das doch auch mal vergönnt. Genau. Er hat aber
Ja.
tatsächlich auch davon gesprochen, dass es halt gefährlich ist, wenn du von
Ja.
den total aggressiven eisigen Passagen ins Weiche kommst, ist das gerade für die Knie ein großes Risiko. Er hat Linus Strasser in Schutz genommen, hat gesagt, Linus hatte die Eins, hatte keine Chance. Wie alle aus den Top 7 bis auf Noel. Zufällig war natürlich er auch unter den Top 7. Also
Ja, genau.
da lässt sich es dann am Ende des Tages schon leichter sagen. Und wenn wir uns die Gesamtergebnisse ansehen, unter den Top 10 im Gesamtresultat sind 1, 2, 3, 4, 5, die im ersten Durchgang Startnummer 7 oder weniger hatten. Also
Ja.
alles nicht, oder 6, 6 sogar mit Death Riding auch. Ja, okay. Ja, wie gesagt, man muss mal auf die Suche gehen mit diesem ersten Durchgang. Und auch, ja, Timon Haugan, der auch Van Dier Racing fährt, das hat auch echt nicht geklappt im ersten Lauf. Dann unser Ober Van Dier,
Der Hirscher Marcel
der
meinst,
Hirscher
ja?
Marcel,
Ja,
ging man doch
der hat
zu ihm über. Also,
bedenklich ausgeschaut eigentlich, ja.
Comeback, also der Hype, schwierig. Der
Es
Hype
gab ein
ist
Interview, ja, es gab ein
ja.
Interview mit ihm in Sport am Sonntag im ORF. Er hat dann gesagt, hey, voll cool, weil jetzt habe ich auch Rückschläge, mit denen ich umgehen muss. Also ja, arg. Also ihm taugt sogar jetzt diese Herausforderungen zu bekommen. Das Interview war noch vor dem Rennen, also einen Tag vor dem Rennen. Vielleicht sieht er das jetzt auch ein bisschen anders. Es wäre ihm sicher lieber, wenn das nicht so herausfordernd wäre. Aber der ist ja fast geschwommen. Irgendwie, ja. Also ein Warnsignal. Er hat viel Zeit natürlich, so wie die ganze Konkurrenz jetzt. Er hat viel Zeit. Er wird Beaver Creek auslassen, wegen dem einen Riesenslalom fliegt er nicht in die USA, ist dann in Val d'Isère dabei. Das taugt ihm sehr dort, hat er oft gewonnen, schon mit hohen Vorsprüngen auch. Aber ja, er hat drastische Worte gefunden und gesagt, wenn es so weitergeht, bin ich fehl am Platz. Was viele interpretieren als, er denkt schon wieder daran, es sein zu lassen, aber das stimmt nicht. Der zieht das durch. Also das habe ich nicht herausgehört. Ich war nicht in Gurgel, aber ich habe ihn nicht sagen gehört, ich lasse es bleiben. Er hat gesagt, wenn das so weitergeht, bin ich fehl am Platz und dann, ja, natürlich, weil das erkennt er ja selber, dass das kein Skifahren ist, dass er, wenn er losfährt und spätestens beim 7. Tor zum ersten Mal dahin rutscht und er gar nicht weiß, was ihm da passiert, ja klar, dann hat er im Weltcup quasi nichts zu suchen. Aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, der fährt schon den Winter da durch jetzt, hat einen körperlichen Aufbau gemacht, hat er auch gesagt, ja, jetzt hat er auch noch mehr Zeit, auch den Körper zusätzlich noch mehr an Skirennen zu gewöhnen. Da dürfte ihm auch früher leichter gefallen sein, habe ich daraus gehört. So ist es, ja. Ein Rückschlag für den Hirscher. Genauso wie für Lukas Brod, der erste Rückschlag nach zwei vierten Plätzen. Auch er ist ausgeschieden jetzt in Gurgel. Ja, ein bisschen die Luft draußen vom Anfangshype. Werden wir uns natürlich anschauen, wie es weitergeht. Bin auch gespannt, ob wir den im Super-G sehen, in Beaver Creek, den Lukas Broughton oder nicht, weiß ich noch gar nicht. Genau, Tobias, bevor wir zum Felix der Woche kommen, sind mir noch News aufgefallen. Also News. Ich danke Oliver Polzer vom ORF, den Kommentator, für den schönen Satz. Johann Eliasch war da. Er kam zum Green Event in Gurgel mit dem Hubschrauber angeflogen. Der Satz sagt alles. Herrlich, finde ich cool. In Gurgel kam eine Flex zum Einsatz, so ein wildes Teil. Es hat ausgeschaut wie so ein Scanner, den du hast, wenn du am Strand im Sand nach einem Goldschatz suchst, der dann so piepst, wenn du irgendein Metall gefunden hast. Nur war da unten kein Sensor oder kein Scanner, sondern eine Kreissäge, mit denen sie anscheinend die Rillen weggeschliffen haben, habe ich noch nie gesehen. Das hat man, weiß nicht, im ORF, glaube ich, hat man es nicht so gut gesehen. Das war immer eben in der Werbung, und wenn sie diese Kurzinterviews führen auf Discovery Plus ohne Werbung, habe ich das dann ein bisschen deutlicher gesehen. Herrlich, dieses Teil. Also da haben sie viel gearbeitet, auch während dem Lauf. Und ja, dann ist man noch, na, vielleicht hast du den als Felix der Woche. Hast du einen Felix der Woche?
Ja, habe ich. Kurz vorab noch die Info. Keine Updates bei der Liqui-Moly WM-Norm. Also hat keiner geknackt. Felix der Woche, jetzt habe ich doch vergessen, wie die Brüder heißen, die da federführend für verantwortlich sind. Aber wer auf die Idee mit diesem Slalom in Gurgel kam, der kriegt von mir den Felix der Woche. Ich finde es ein leiberndes, cooles Event, das echt Spaß macht. Und was mir besonders auch gut gefällt, ist dieses nachhaltige Konzept, das man dort auch wählt. Das geht beim Verkehrskonzept für die Zuschauer, da fängt es an, über die Schneeproduktion, über die Stromgewinnung. Dass man das auch nicht so, also zumindest bei uns in der Berichterstattung, dass man es nicht so extrem nach außen trägt und sagt, wir sind jetzt hier die Weltverbesserer, weil dieses Thema so wichtig ist. Aber ja, mein Gefühl, das ist ein sehr weiter Rahmen jetzt, aber je mehr man immer Druck und es muss besser und sauberer und so weiter, es geht auch anders und man zeigt, wie man modern und verträglich so ein Ding auf die Beine stellen kann. Es ist ein cooles Event, das nachhaltig ist und super. Wir sind im zweiten Jahr, hat man die Damen auch mit reingenommen. Cool, gut. So stelle ich mir das vor.
Die Scheiber-Brüder sind das,
Danke.
Alban und
So.
Attila, ja, genau. Die zwei sind die Organisatoren, Chefs von diesen Rennen, genau, ja. Ein Hinweis an dieser Stelle, weil du es erwähnst, in der SZ hat der Corbinian Eisenberger hat da einen großen Text drüber geschrieben, wie das Nachhaltigkeitskonzept quasi von dem ganzen Skigebiet funktioniert. Wie wird man eigentlich ein grünes Skigebiet? Ja, sind ganz interessante Sachen dabei gewesen. Nur
Grüße,
so.
wenn er uns hört. Er hatte mir bei der Einkleidung noch gesagt, dass er dort sein wird, hat damals vor Ort die Zusage bekommen, dass er hinfahren darf und hat sich sehr
Sehr gut.
gefreut.
Sehr gut. Mein Felix der Woche geht nicht an Joachim Salarich,
Oh,
Salarich, den
Lukas,
Spanier.
jetzt haben wir schon mit den
Sag's, wie es
Schweizer.
heißt.
Nein, 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 ich weiß es nicht. Aber die Schweizer Namen, und jetzt kommst du mit den Spaniern schon. Also,
Den
mein Lieber.
Salarich Johnny, ja, der
Selleridge,
Spanier,
ja.
genau. Der Tennis spielt zum Aufwärmen. Vielleicht ist er ein großer Rafael Nadal-Fan. Habe ich sehr cool gefunden. Nein, er ist es nicht. Mein Felix der Woche geht an Giorgia Colomb, die Italienerin. Sie war mit Startnummer 64 zum ersten Mal in einem zweiten Durchgang dabei. Und hat dann den zweiten Durchgang auch perfekt passiert, bis aufs letzte Tor. Sie ist am vorletzten Tor, hat sie einen Highsider gekriegt, den sie nicht mehr abfangen konnte und ist deswegen leider ins Ziel gestürzt. Deswegen wurde es nichts aus den Weltcup-Punkten. Ganz bitter eben, wenn es das erste Mal auch ist, um Gottes Willen. Und dann noch in diesem italienischen Team. Ich gehe davon aus, wenn sie aus der zweiten Reihe ist im italienischen Team, hatte sie sicher auch mit der verstorbenen Mathilde einen Kontakt. Ja, deswegen irgendwie ganz furchtbar an dieser Stelle. Der Felix der Woche an die Giorgia Colombe. Es wird sicher klappen, bin ich mir sicher, ja. Genau, Tobias. We are going to Killington, Vermont, USA. Und dort schauen wir, ob die 100 fallen oder nicht. Hast du
Oh.
die Zeiten bei dir?
Genau, also wer live dabei sein will, wenn die 100 fallen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es passieren wird, der sollte erst um 18 Uhr einschalten, da wird der Grundstein gelegt und dann um 21 Uhr einschalten, wenn das Finale startet. Genau, Riesenslalom am Samstag, Slalom am Sonntag, jeweils 18, jeweils 21 Uhr.
Sehr gut, danke dir. Danke fürs Zuhören an alle. Und ja, wir melden uns nächste Woche wieder, schauen uns das an, das Wochenende in Killington, und werden das dann in einer Woche wieder analysieren. Bis dahin, alles Gute und Servus.